ARD.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und ich sag mal Wassermarsch. Ja, die Alsterfontäne sprudelt seit heute wieder und die Alsterschwäne sind auch wieder da. Gut 90 Tiere sind seit heute wieder draußen auf dem Wasser.
Wir werden hier die Toranlage außen öffnen und werden uns dann mit mehreren Booten hinter die Tiere setzen und werden sie ganz langsam und behutsam Richtung Alster dann begleiten. Und da können sich Höhe Kliff dann in ihre eigenen Reviergebiete verteilen.
Schwanenvater Olaf Nies freut sich also auch. Noch mehr würde er sich freuen, wenn das Winterquartier für die Schwäne bald fertig wird. Und das ist nicht das Einzige, wo wir heute mal gucken, wie es vorangeht. Verkehrssenator Agnes Tjax hat heute erzählt, was sich da beim Thema Digitalisierung im Verkehr tut. Als allererstes kümmern wir uns aber um einen Prozess, um einen versuchten Auftragsmord auf St. Pauli. Wer da alles mit drin hängt, das wissen wir nur, weil eine Mittäterin ausgepackt hat. Und ich spreche noch mit einer Frau, die Abschiebungen in Hamburg beobachtet. Das sind die Themen, die Hamburg bewegen, heute am Dienstag, den 9. April. Herzlich willkommen.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Und jetzt kommen wir zu einem Fall, da bekommt ihr einen guten Einblick in Parallelwelten mitten in Hamburg. Parallelwelten des organisierten Verbrechens. Es ist fast 6 Jahre her, am Millerntorplatz auf St. Pauli fallen Schüsse. Ein Boss der Rockerbande Hells Angels wird niedergeschossen. Von einem Auftragskiller. Er überlebt schwer verletzt und sitzt seitdem querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Für diese Tat musste der Auftraggeber dieses Mordversuchs ins Gefängnis und eine Frau, Lisa S. Sie hat quasi die ganze Schuld auf sich genommen, aber dann hat sie doch ausgepackt. Eine Reihe von Gerichtsprozessen hat das nach sich gezogen und unsere Gerichtsreporterin Elke Spanner ist Lisa S. auch schon mehrfach begegnet. Elke, warum hat sie dann doch ausgepackt?
Weil Lisa S. sich letztendlich von dem Auftraggeber getrennt hat, ihrem damaligen Ex-Freund. Mal vielleicht nochmal einen Schritt weiter vorne angefangen. Das Ganze war ja damals eine Fehde zwischen den Hells Angels und der verfeindeten Rockergruppe Mongols. Und der Auftraggeber für diesen Mordversuch war der Chef der Mongols, der hieß Arash, und dessen Freundin war diese Hauptbelastungszeugin. Und damals waren sie noch zusammen und sie hat dann auch für ihn das alles organisiert. Arash war wegen Drogengeschäften sowieso schon im Gefängnis, hat aber den Auftrag gegeben. Sie hat dann den Killer angeheuert, sie hat dann das Opfer ausgespäht, hat alles vorbereitet und so. Und hat halt dann später im Prozess alle Schuld auf sich genommen und gesagt, ich habe das alles alleine gemacht.
Also sie hat die Drecksarbeit erledigt, kann man sagen.
Sie hat die Drecksarbeit erledigt, genau. Dass das aber nicht so gestimmt haben kann, das war relativ klar. Und Arash wurde auch tatsächlich wegen Auftragsmordes lebenslang verurteilt. Also er sitzt jetzt lebenslang im Gefängnis. Und Lisa hat aber versucht, ihn sozusagen von allem reinzuwaschen, das alles auf sich zu nehmen, aus reiner Liebe. Sie war eben total hörig, das war offensichtlich. Dann war es aber so, er war im Gefängnis, sie war im Gefängnis. Und da ist ihr mal aufgefallen, dass sie doch ziemlich ausgenutzt worden war von ihm und von seiner ganzen Familie. Hat dann im Gefängnis auch viel so pädagogische und psychologische Betreuung gehabt und hat dann irgendwann entschieden, okay, ich mache das nicht mehr mit. Hat sich getrennt von Arash, hat sich von dessen Familie losgesagt, zu der sie vorher einen engen Draht hatte und hat angefangen, Reihentisch zu machen. Und hat dann erzählt, wie es damals alles abgelaufen ist. Nämlich, dass sie halt natürlich nicht die Einzige war, sondern dass offenbar die ganze Familie von Arash da mit drin hing. Der Vater ist auch schon im Haft, der hat auch schon 9,5 Jahre bekommen. Und jetzt sind die Mutter und die beiden Schwestern noch dran.
Das ist der Prozess, der heute losgegangen ist. Weiß man schon, welche Rolle die beiden gespielt haben sollen?
Also laut Anklage ist es so, dass sie bei den Vorbereitungen geholfen haben sollen. Es war so, dass sie diesen Hells Angels Boss erstmal so ein bisschen ausspähen mussten. Sie wollten ihn ja erschießen oder erschießen lassen und mussten dafür aber wissen, wo er ist. Der sollte auf offener Straße erschossen werden. Und dann sind sie halt einen Abend schon losgefahren mit Autos durch St. Pauli, immer wieder Reeperbahn rauf und runter, haben ihn aber nicht gefunden. Und am Tag danach sind sie halt wieder rumgecruised und da sollen die Mutter und die beiden Schwestern noch eingebunden gewesen sein. Bis dann irgendwann dieser Hells Angels Boss gefunden wurde und dann hat der Killer halt das Fenster runtergedreht. Er saß auf dem Beifahrersitz und hat auf den gefeuert.
Was ist eigentlich mit dem damaligen Opfer? Dieser Boss der Hells Angels sitzt jetzt ja im Rollstuhl. Weiß man, ob er noch in diese Strukturen, in diese Familienstrukturen des organisierten Verbrechens eingebunden ist?
Also man weiß, dass er bei den Hells Angels wohl immer noch eine große Nummer ist. Also das war am Anfang erstmal so gar nicht klar. Er war dann lange im Krankenhaus, war lange in der Reha, war lange abgetaucht. Und es war nach außen nicht so ersichtlich, ob er überhaupt wieder bei den Hells Angels aufgenommen wird, ne? Weil der harte Typ mit dem Motorrad war er jetzt ja nun einfach nicht mehr. Aber es gab einen Prozess vor 1-2 Jahren, wo er in einer anderen Rolle auftauchen musste. Und da war er dann begleitet von ganz vielen Hells Angels-Schränken. Also er ist da offenbar so in seiner Märtyrerrolle noch ein dicker Fisch.
Erschreckend, dass eben wie fest diese Strukturen auch sind des organisierten Verbrechens. Und da war ja nur möglich, jetzt mal das aufzubrechen durch diese Aussage von Lisa S. Das zeigt ja auch, wie notwendig das war, aber ich kann mir vorstellen, das ist für sie auch nicht ungefährlich, oder?
Es ist für sie total gefährlich. Also sie ist ja jetzt im Gefängnis, sie hat ja 12 Jahre bekommen für ihren Anteil an dem Ganzen. Die ist ja sehr lange inhaftiert, gilt auch im Gefängnis als gefährdet, aber vor allem auch jetzt zum Beispiel bei ihrer Zeugenaussage. Sie wird am Freitag aussagen. Und es war heute viel Thema. Sie ist im Zeuginnenschutzprogramm. Es war heute schon, wurde genau überlegt, wo sie dann sitzen wird im Prozess. Und es hieß auch, sie gilt als Hochrisikofall, als sehr gefährdet. Und die werden sehr gut aufpassen am Freitag, wenn sie kommt, dass da nichts passiert, dass da niemand an sie herankommen kann.
Vielen Dank, Elke, für diese Einblicke in Parallelwelten mitten in Hamburg.
Sehr gerne.
Ich habe ja, wie viele von euch bestimmt, auch die HVV-App auf dem Handy. Sagen wir mal so, ist schon ziemlich super. Aber sich vorzustellen, dass Hamburg jetzt Vorreiter sein will beim digitalen, computergesteuerten Verkehr der Zukunft, das fällt mir doch ein bisschen schwer. Zumindest hat der Senat heute aber einen Plan beschlossen, eine Strategie für den Verkehr der Zukunft. Reinhard Postelt war dabei, als das vorgestellt wurde. Reinhard, einige Politiker scheinen ja Flugtaxis besonders sexy zu finden. Worauf setzt denn Hamburg?
Nee, also um Flugtaxis geht's wirklich nicht. Hamburg ist im wahrsten Sinne des Wortes bodenständig. Ja. Stopp, bis auf, da fällt mir was ein, oh, beim Luftraum. Ja doch, die Drohnenstrategie, das ist einer von 15 Punkten dieser Mobilitätsstrategie. Tatsächlich sollen die Elbbrücken zum Beispiel verstärkt von Drohnen inspiziert werden und nicht mehr von Schiffen aus und von Hebebühnen. Aber ansonsten, es geht vor allem um automatische U- und S-Bahnen, um autonomes Fahren und um intelligente Ampeln. Fangen wir mal bei den S-Bahnen an. Ja, seit dem Internationalen Verkehrskongress 2021 rollen ja schon zwischen Berliner Tor und Bergedorf digitale S-Bahnen. Die können so miteinander kommunizieren, dass sie in kürzesten Abstand fahren und dass sie deswegen mehr Fahrgäste mitnehmen können. Kleiner Schönheitsfehler, von den digital gesteuerten S-Bahnen gibt es bisher nur 4, die anderen müssen dann noch umgebaut werden. Aber im Jahr 2030 sollen alle 265 Züge so fahren. Doch der Bund, der zögert noch mit der Finanzierung der Stellwerke.
Ich habe ja schon gesagt, es fällt mir auch eher schwer, mir vorzustellen, dass Hamburg wirklich Vorreiter sein soll bei der Digitalisierung im Verkehr. Aber tatsächlich gibt es Experten, die das so sehen?
Ja, also zum Beispiel fällt mir das nicht schwer, es so zu sehen, weil ich schon seit 10 Jahren darüber berichte. Erneut hat der Branchenverband Bitkom Hamburg bewertet als Nummer 1 bei der Digitalisierung des Verkehrs bundesweit. Und vor einigen Monaten hat ja Bundesverkehrsminister Volker Wissing Hamburg zur Metropol-Modellregion Mobilität erklärt. Ja, das ist mit viel Geld verbunden. So werden jetzt auch die ersten wirklich autonom im Stadtverkehr fahrenden Kleinbusse unterwegs sein in Hamburg. Moja will schon dieses Jahr eine ausgesuchte Gruppe an Fahrgästen mitnehmen, ohne dass ein Mensch diese Moja-Taxis lenkt. Und wir haben hier schon intelligente Ampeln, meint zumindest der grüne Verkehrssenator Tjax.
Das sind Ampeln, wo wir die Möglichkeit haben, dass die zwischen Fahrzeug und Infrastruktur kommunizieren, dass beispielsweise ein Feuerwehrfahrzeug sich anmelden kann und die Ampel entsprechend reagiert, auch das Feuerwehrfahrzeug erfasst, die Geschwindigkeit misst und eben dann auch die Grünphase entsprechend eintaktet.
Also an der Ludwig-Erhard-Straße bekommt die Feuerwehr schon grüne Welle. 200 Ampeln sind schon digitalisiert, es sollen bald 600 werden.
Also Hamburg ist da schon viel weiter, als ich gedacht hätte. Danke für das Update an der Stelle. Aber selbst wenn jetzt mit digital gesteuerten Ampeln und den S-Bahnen in Zukunft da alles besser werden soll, was tut der Senat denn jetzt und heute ganz konkret, um so Probleme zu lösen, wie zum Beispiel Staus und Verspätungen?
Ja, Hamburgs CDU, FDP und Linke, die meinen nämlich auch, der digitale Anspruch von Rot-Grün klafft weit auseinander mit der staugeplagten Wirklichkeit. Ich habe Verkehrssenator Agnes Tjax jetzt bei der Pressekonferenz im Rathaus danach gefragt, was ist denn nun beispielsweise mit der unpünktlichen S-Bahn? Sagt der Senator, die S-Bahn habe seit Dezember ein anderes Streckennetz. Die Linien laufen jetzt ganz anders. Es gibt ja die neue S5 zum Beispiel zwischen Stade und Elbgaustraße und das habe doch gewirkt.
Wir haben ja die Stabilität des neuen S-Bahn-Netzes gemessen und auch nochmal dargelegt, dass sozusagen wir in den ersten 100 Tagen trotz Schneefall, trotz Streik pünktlicher waren als im Gesamtjahr 23.
Dann habe ich ihn gefragt nach der vor Jahren versprochenen Verknüpfung, digitalen Verknüpfung von leicht verspäteten Zügen mit den HVV-Bussen, dass die warten. Ich habe nämlich gestern Abend eine extrem schräge Nummer erlebt. Meine S1 kam wie üblich zu spät am Bahnhof Wedel an. 10 Fahrgäste liefen zum Bus der VHH. Der allerdings setzte sich trotz unseres Laufens eine Minute zu früh in Bewegung, ganz langsam. Er hielt dann sofort wieder an einer roten Ampel. Dann haben wir gewinkt, lass uns doch rein. Und der Busfahrer, der hat die Vordertür 2 Sekunden einen kleinen Spalt breit aufgemacht, nicht um uns reinzulassen, sondern um uns mit seinem Handy zu fotografieren. Und als die Ampel dann 20 Sekunden später grün wurde, fuhr er ohne uns triumphierend davon. Nun, der Senator, der war hörbar verärgert über solch ein Verhalten, aber er konnte leider auch nicht sagen, ob diese digitale Kommunikation zwischen dem verspäteten Zug und dem vielleicht wartenden Bus schon funktioniert. Immerhin arbeitet die Hochbahn jetzt an einer Echtzeit-App, wo ich auf meinem Handy exakt sehen kann, in wie vielen Sekunden der nächste Bus kommt.
Aber die kritischen Fragen werden dir jedenfalls nicht ausgehen. Danke, Reinhard. Über Abschiebungen wird gerade wieder viel diskutiert. Mal ein paar nüchterne Zahlen aus Hamburg. 1500 Menschen, so viele hat die Hamburger Innenbehörde im vergangenen Jahr abgeschoben. Das sind 50% mehr als 2022 und so viele wie seit 2016 nicht mehr. Aber was passiert eigentlich während so einer Abschiebung am Hamburger Flughafen? Wie wird mit Menschen umgegangen, die zwangsweise die Stadt verlassen müssen? Das kann uns Merle Abel sagen. Sie arbeitet bei der Diakonie in Hamburg und beobachtet Abschiebungen ganz offiziell. Die Abschiebebeobachtung wird von der Innenbehörde finanziert. Frau Abel, was genau ist Ihre Aufgabe als Abschiebebeobachterin?
Genau, also ich beobachte Abschiebungen im Bereich der Bundespolizei am Flughafen. Das heißt, ich bin dabei, wenn die Menschen dahin gebracht werden. Und beobachte diesen Prozess. Also ich spreche mit den Betroffenen, wie es ihnen in diesem Moment geht und berichte dann im Nachhinein darüber im Flughafenforum. Das besteht aus Behördenvertreterinnen und auch NGOs. Und der Jahresbericht ist jetzt eine Zusammenfassung aus diesen Einzelfallberichten, die ich da erstelle.
Das fließt dann alles zusammen in diesem Jahresbericht. Das heißt, Sie quasi als Außenstehende schauen da, was macht die Polizei am Flughafen, was machen die Betroffenen, wie geht das alles vor sich? Wenn Sie so an das vergangene Jahr zurückdenken, was Sie da auch erlebt haben, was Ihnen berichtet wurde, gibt es da einen Fall, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, ein Fall, der mich länger beschäftigt hat, das war ein Mann, der im Januar abgeschoben wurde nach Marokko. Und der hatte 3 Tage vor seiner Abschiebung einen Suizidversuch, so wie er mir berichtet hat. Also ich habe schon gesehen, als er reinkam, dass er Schnitte am Hals hatte und Brandverletzungen an den Händen. Und er hatte gesagt, dass er auch versucht hatte, seine Zelle in Brand zu stecken in der Abschiebehafteinrichtung in Glückstadt. Und dass er danach im Krankenhaus gewesen sei und ihm dort auch gesagt worden sei, dass er in diesem Zustand nicht abgeschoben werden könnte. Und er war einfach sehr schockiert, als er dann trotzdem am Flughafen saß. Und ich habe dann erfahren, dass trotzdem seine Reisefähigkeit bescheinigt wurde. Und ich habe auch erfahren von dem Begleitarzt, dass er Beruhigungsmittel bekommen hat, direkt vor der Abschiebung und auch im Zeitraum davor. Und diese Beruhigungsmittel haben ja auch teilweise ein Suchtpotenzial.
Ich kann mir vorstellen, das ist bestimmt auch schwierig, auch für Sie persönlich, wenn Sie das sehen. Sie können dann ja nicht unmittelbar eingreifen, sondern eben nur beobachten und später berichten.
Genau, also diese Situationen beschäftigen mich oft noch lange nach der Maßnahmen an sich. Also ich denke oft dann abends daran, was ist jetzt gerade mit den Menschen? Die Person müsste jetzt im Zielland angekommen sein. Was passiert mit der Person? Gerade in diesem Fall habe ich noch sehr viel darüber nachgedacht.
Bei dem, was Sie beobachtet haben, was Ihnen auch geschildert wurde, was fordern Sie konkret? Was müsste sich verbessern?
Also ich fände es sinnvoll, wenn es im Abschiebungsprozess fachärztliche Begleitung gibt, also zum Beispiel bei psychisch erkrankten Menschen psychiatrisch ausgebildete Fachärztin. Ich denke, die Betroffenen sollten wirklich ernst genommen werden. Psychische Erkrankungen müssen wirklich ernsthaft berücksichtigt werden. Ich denke auch, dass es in Bezug auf das Kindeswohl zu empfehlen ist, dass zum Beispiel eine kinderschutzbeauftragte Person anwesend wäre, wenn Kinder abgeschoben werden, die einfach noch mal ein besonderes Augenmerk darauf hat, was diese Situation mit den Kindern macht oder mit den Jugendlichen und die dann mit den Behörden Rücksprache halten kann und gegebenenfalls beraten kann bei Entscheidungen.
Vielen Dank, dass Sie uns da einen Einblick gegeben haben.
Ja, vielen Dank an Sie. Sehr gerne.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fahre jetzt doch relativ nachdenklich nach Hause, nach dem, was Merle Abel da gerade erzählt hat. Ich wünsche euch aber noch einen schönen Feierabend auf jeden Fall. Und wenn ihr mögt, eine frische Folge Hamburg heute gibt es dann morgen schon wieder. Bis dahin, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.